Mozart und die Verherrlichung Gottes in der Musik. Seit Wolfgang Amadé, der Familie Mozart in Salzburg geboren wurde, hat er nicht nur die damaligen Zeitgenossen, sondern die ganze Welt bis heute mit seiner Musik bezaubert. Simon Dach geht der Frage nach, inwiefern es dem vielseitigen Komponisten gelang, seine Kunst so in den Dienst Gottes und der Religion zu stellen, dass sie auch noch heute durch ihre Schönheit Strahlkraft besitzt.
Willkommen beim Musikmagazin. Mikrofon begrüßt Sie heute wieder Simon Dach. Unser Thema lautet diesmal Mozart und die Verherrlichung Gottes in der Musik. Es wird in dieser Sendung also nicht um biografische Details aus dem Leben gehen oder um seine Rolle im heutigen Musikleben, sondern um die Frage, wie handhabte er seine Kunst so, dass dabei auch Gott mit ins Spiel kommt. Im Taufbuch der Dompfarre zu Salzburg findet sich mit dem Datum des 28. Januar 1756 nachfolgender Eintrag nach dem Titel Buch all derer aus der Stadtpfarre, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist in Jesus Christus wiedergeboren werden, neu angefangen von Leopold Lamprecht, Kaplan an der Metropolitan- und Pfarrkirche. Dieser lateinische Text, Baptizatus est natus pridie, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Filius Legitimus Parentes Nobilis Dominus Leopoldus Mozart, Aule Musicus et Maria Anna Pertlin Coniuges Patrini. Auch wer des Lateinischen nicht mächtig ist, wird verstanden haben, dass hier vom Sohn der Eltern Leopold und Maria mit Namen Johann Chrysostomus Wolfgang Theophilus als Täufling die Rede ist. Hier im Taufregister noch griechisch eingetragen, einer der Beinamen zu seinem Rufnamen Wolfgang. Theophilus, was so viel heißt wie von Gott geliebt, später meist latinisiert mit Amadeus oder Amadei angegeben. Zuweilen auch mit Gottlieb verdeutscht. Bei Amadeus oder Theophilus Mozart kommt man also an Gott nicht vorbei. Dies ist die Zielsetzung meines Beitrags. Im Titel dieser Sendung geht es um die Verherrlichung Gottes in der Musik, prinzipiell aber besonders auch in der Musik dieses gottgeliebten Musikers, Amadei. Zeitlebens beschäftigte sich Mozart mit Kirchenmusik. Kirchenmusik war das Lieblingsfach Mozarts, schrieb Franz Xaver Nimiček in seiner 1798 in Prag erschienenen Biografie Mozarts. Zu keiner Gattung hat Mozart mehr Werke beigetragen als zur Musica Sacra, nämlich um die 80 Kompositionen, wobei diese selbstverständlich unterschiedlich zu gewichten sind. Von der kleinen, aber kostbaren Form einer Ave Verum Motette bis zu den großen Missae Solemnis oder gar dem Requiem. Der emeritierte Erzbischof von Salzburg, Alois Kotgasser, hat dazu einmal resümiert: Die Beliebtheit der Kirchenmusik Mozarts basiert auf dem Gleichgewicht kontrastierender Elemente, der Synthese von Lebensfreude und religiöser Hingabe, von theatralischem und andächtigen, von irdischem und himmlischem. In der Verbindung dieser offenbaren Gegensätze mag das Geheimnis für die Wirkung dieser Musik liegen, in der die barocke Tradition, die Eleganz des Rokoko und das klassische Maß sich glücklich vereinen. Er fand diese Worte im Zusammenhang mit einer Sonderausstellung im Salzburger Dommuseum, mit der man den 250. Geburtstag des großen Salzburger Sohnes begehen wollte. Die Ausstellung stand unter der Überschrift »Zwischen Himmel und Erde«. Und ich glaube, dies ist genau der Raum, in dem sich unsere Überlegungen zu Mozarts Musik abspielen müssen. Gerne greife ich deshalb auch auf manches zurück, was schon damals dazu formuliert wurde. Gelehrte des Mittelalters gingen davon aus, dass die Gesetze des Universums und die Regeln, nach denen die Gestirne ihre Bahnen ziehen, einer dem Kosmos innewohnenden Schwingung der Materie entsprechen, die sie als ewige Harmonie charakterisierten. Als den Urheber dieser Urharmonie sahen sie den Schöpfergott, eine Vorstellung, die von heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen durchaus unterstützt wird. Die irdische Musik als eine Tonkunst der Harmonie sahen sie deshalb als eine Ausdrucksweise göttlicher Gesetzmäßigkeiten an, die mit ihren Ausdrucksmitteln ein Abbild des ewigen, transzendenten Wirken des Schöpfers darstellen könne und müsse. Wenn uns Heutigen diese Denkweise teilweise auch fremd sein mag, beim Hören von Musik, die wirkliche Kunst darstellt, erahnen auch wir noch etwas von der Kraft der Töne, die über sich selbst hinausweisen. Vielleicht ist es ja so, dass Musik, die in unserem Herzen besondere Saiten in Schwingung zu versetzen vermag, so etwas wie ein Abglanz dessen sein könnte, was wir einmal als die musikalische Sprache des Himmels erleben werden.
Thank you.
mit der Frage, mit welchen Mitteln eigentlich die Musik die Saiten der Seele in Schwingungen versetzt, können wir den geistigen Prozessen nachgehen, wie der Tatsache, dass echte Kunst sowohl in der Tonschöpfung wie in der Interpretation der Musik immer von schöpferischer Inspiration getragen sein muss. Und das Wort Inspiration kommt vom lateinischen Wort Spiritus, der Geist, das uns sofort an den Schöpfergeist, den Heiligen Geist erinnert. Aus den Botschaften, die die Menschen einander mitteilen, werden auch die Botschaften erfahren, die Gott uns vermittelt und die wir ihm kundtun. Von beiden Seiten her, also dem menschlichen Vollzug und der Ausrichtung auf das Transzendente, will und soll die Musik dem Schönen dienen und es zum Ausdruck bringen. Denn darin besteht ihre und unsere Sendung als Christen, durch Schönheit die Welt aus ihrer Gebrochenheit zu erlösen. Eine der vielen Attribute unseres Gottes ist die unüberbietbare Schönheit seines Wesens. Wie sollte da seine Botschaft in den vielen Sprachen, deren er mächtig ist, nicht auch eine wunderbar schöne sein? Und ist dies nicht wahrhaft ein Grund für Lob und Dank in eben dieser Sprache durch den Genius geistbegabter Musiker? Und die Musik Mozarts, so hat es Papst Benedikt XVI. Zum Erlebnis geistlicher Musik gesagt, bewirkt, dass uns dabei eine Schönheit berührt, die uns nicht nur den kulturellen Glanz des christlichen Glaubens, sondern die Nähe zu Gott selber spüren lässt. Musik ist also eine Himmelsgabe, weil sie etwas kann, was die Welt reich und die Seele weit macht. Musik kann berühren und aufrichten, klagen und lachen, weinen und loben, erleichtern und vertiefen. Im Einfühlen in die Grundfragen menschlicher Existenz war Wolfgang Amadeus Mozart höchst sensibel und in der musikalischen Auslegung menschlicher Befindlichkeiten und existenzieller Unsäglichkeiten höchst genial. Der Meister offenbart ein geradezu kindliches Wissen um die eine Mitte, die alles trägt und hält und offen ist für die Transzendenzdimension der Wirklichkeit. Diese Zusammenhänge in Verbindung mit Mozarts Musik auszudeuten, ist ein Weg, den ich mit Ihnen, verehrte Zuhörer, gehen möchte. Ausgangspunkt dafür ist eine relativ weit bekannte Messekomposition Mozarts, die sogenannte Krönungsmesse, Köchelverzeichnis 317. Der Anlass zur Entstehung des Werkes hängt sicher mit Mozarts neuem Amt als Hoforganist zusammen, zu dem er am 17. Januar 1779 dekretiert worden war und das ihn zur Komposition von Kirchenwerken verpflichtete. Mit der großen und reich instrumentierten Komposition zu der Mozart als Komplettierung offensichtlich noch die Epistelsonate, Köchelverzeichnis 329, mit konzertierender Orgel verfasste, wollte er bei dem Salzburger Hof sicherlich seine Qualifikation für das neue Amt unter Beweis stellen. Gedanken zu dieser wahrhaft zu Gottes Verherrlichung geschriebenen Musik für die Messliturgie hat vor Jahren einmal ein begnadeter Kirchenmusiker notiert, der als Domchordirektor am Dom zu Münster in Westfalen auch dies tieffromme Messewerk des Salzburger Meisters in seiner Domkirche aufführen durfte. Mit seiner Erlaubnis darf ich diese Gedanken für die folgende Darstellung verwenden. Mozart-Musik legt ihr Ohr an Gottes Schöpfung und spricht von dem, was Gott in sein Ohr legt. Schöne Musik, harmonische Musik, aber zugleich auch Musik, die um eine Grenze weiß. Musik, die nicht nur optimistisch, naiv oder erbaulich ist, sondern die auch von den Geheimnissen des Menschen etwas sagen kann. In einem Brief schreibt Mozart: Ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer Heiligkeit und wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Dafür danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen.
Mozart hat wahrhaft himmlische Musik geschrieben. Musik der Anbetung findet sich in all seinen Messkompositionen, besonders in seinen Benediktus-Melodien. Musik, die aus der Stille des geflüsterten Gebetes erwächst. Eine, wie es scheint, frappierende Ausnahme ist das Benediktus der Krönungsmesse. Die instrumentale Einleitung im beschwingten Allegretto-Tempo klingt wie eine heitere Serenadenmusik, die aus dem Schlossgarten des Königs herüberweht. Heiterkeit ist ihr Merkmal, himmlische Heiterkeit. Mozart beschwört nicht die Andacht der Anbetung, sondern scheint das Ziel der Anbetung zu meinen. Anbetung führt zu sorglos kindlicher Heiterkeit, Heiterkeit, die um die Kraft des Schöpfers weiß. Ihm gilt alles Vertrauen, alle Sorglosigkeit, weil er allen Sorgen zuvor ist und sicheren Trost bereithält. Verlassen Sie sich auf Gott, da müssen Sie ja Trost finden, schreibt Mozart an seinen Vater und fährt etwas später fort. Geben wir uns standhaft in seinen göttlichen Willen, mit gänzlicher Überzeugung, dass es zu unserem Nutzen sein wird, weil er nichts ohne Ursache tut. Aus der Gewissheit göttlichen Trostes schöpft wahre Anbetung, aus der Heiterkeit eines sorglos kindlichen Herzens, das sich aufgehoben weiß in der Liebe Gottes. Mozart gelingt es, die unbefangene Lebensfreude und die religiöse Hingabe nicht als Gegensätze zu empfinden. Er vermag das Himmlische und das Irdische zu einer menschlichen und künstlerischen Einheit zu verbinden. Das will Mozart in dieser Benediktus-Komposition der Krönungsmesse sagen. Wenn wir in Wahrheit anbeten, nimmt die Kraft des Angebeteten von uns alle irdisch belastende Schwere, zieht sie an sich und schenkt uns die Leichtigkeit des glücklichen Seins. kindlich-freudige Glaubenshaltung in einer Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart ist für mich eine Annäherung an eine Glaubensfrage. Frühere Zeiten warfen Mozarts Kirchenmusik Leichtfertigkeit vor und verurteilten seine fröhliche Musiksprache. Sie passte ihrer Meinung nach nicht zum Konzept der kühlen Dogmen des Messtextes. Heute dürfen wir das wieder anders erleben. Mozart selbst charakterisiert sich vor seinem Vater so: »Ich bin gern lustig, aber seien Sie versichert, dass ich trotz einem jeden ernsthaft sein kann.« Diese Ernsthaftigkeit zeigt ein Blick auf nur wenige Takte in seiner Credo-Komposition innerhalb der Krönungsmesse. Diese Takte, genau genommen sind es 5, bringen das Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus durch Maria der Jungfrau auf den Punkt. Nach machtvollen Bekenntnisrufen »Credo, Credo«, die den unbegrenzten Willen zum Glauben bekunden, fällt eine Melodie abwärts und flutet wie vom Himmel herab. Der Text dazu: »Descendit de Caelis«, herabgestiegen vom Himmel. Als Überleitung zum Satz von der Geburt Jesu wählt Mozart eine Wiederholung der Anfangstakte des Credo, quasi eine nachdrückliche Aufforderung zu glauben. Von einem festen Grundton aus steigt die Hauptmelodie in die Höhe, doch dann endet sie fragend auf einer Dissonanz. Der feste Glaube muss der Nachfrage standhalten. In dieser Dissonanz, ich verbinde sie mit der Schuld der Welt, singen die 4 Solisten von der Geburt des Erlösers, von der Erniedrigung des Gottessohnes im Menschsein. Die Musik begreift diese Aussage wörtlich, Erniedrigung. Sie stellt den Tönen Erniedrigungszeichen voran. Aus der vorausgegangenen Helligkeit des himmlischen Flutens und der geworfenen Dissonanz erwächst ein ernsthafter Umwandlungsprozess. Selbst die Zeit wird angehalten. Das Tempo der Musik wechselt vom Allegro zum Adagio. Eine neue Zählweise beginnt, so wie die Jahre nach Christi Geburt neu gezählt werden. Beim Anruf der Jungfrau Maria verklärt sich die Musik zu einem bedeutungsvollen, hellen Durklang. Beim Wort von der Menschwerdung Homo erreicht sie die Tonart der Dreifaltigkeit. Das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit strahlt auf in der Geburt Jesu, so sagt es Mozart. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ihm ein eigener musikalischer Gedanke wert. Der blockhaften Verkündigung der Solisten wird eine durchlaufende Melodie entgegengesetzt, wie von leichtem Hauch getragen. Sie wird von den ersten Violinen gespielt. Und wie, um das Geheimnis der wunderbaren Empfängnis und der Geburt zu wahren und es nicht auf dem Marktplatz des schreienden Missbrauchs zu verspielen, setzen die Instrumente den Dämpfer auf. Ein Schleier legt sich über den Klang, der Schleier des Geheimnisses. Glaubst du das? War die Frage an mich. Im Hören der Musik Mozarts gibt es die Frage nicht mehr. Es gilt einzig das zustimmende Eintauchen in diese von Gottes Atem beseelte Musik. Musik muss Gott nicht erklären. Musik, Mozarts Musik, nähert sich Gott spielerisch. Im Hörenden mit Einschwingen erfahre ich mehr über Gott als in noch so gelehrten Reden. Musik.
Mozarts Kirchenmusik ist, wie wir gesehen haben, Ausdruck seiner eigenen Religiosität, wie sie unter anderem im Brief an den Vater vom Oktober 1777 zum Ausdruck kommt.
Liebe der Papa, unbesorgt, ich habe Gott immer vor Augen. Ich erkenne seine Allmacht, ich fürchte seinen Zorn. Ich erkenne aber auch seine Liebe, sein Mitleiden und Barmherzigkeit gegen seine Geschöpfe. Er wird seine Diener niemals verlassen. Wenn es nach seinem Willen geht, so geht es auch nach meinem. Mithin kann es nicht fehlen, ich muss glücklich und zufrieden sein. Ich werde auch ganz gewiss mich befleißen, ihren Befehl und Rat, den sie mir zu geben die Güte hatten, auf das Genaueste nachzuleben.
Was der geniale Musiker im Dienst der Religion und für den kirchlichen Gebrauch geschaffen hat, gehört sowohl zur Gattung der Kirchenmusik wie auch in den außerkirchlichen, aber teilweise dennoch religiösen Bereich. Einen Bereich, in dem Mozart aufgewachsen ist und geradezu selbstverständlich lebte und arbeitete. In seinem letzten, also dritten Lebensjahrzehnt, war er fast ausschließlich ein weltlicher Komponist, vor allem für die Opernszene. Dennoch veränderte dieser Wechsel in den Lebens- und Arbeitsumständen seine innere Einstellung zur zuvor eher kritisch gesehenen Kirche und Glaubenswelt. Seine persönliche Gläubigkeit muss wohl in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich gewesen sein. Fragmentarisch, fragend, zweifelnd, kritisch, wie bei den meisten von uns. Dass dies aber keinen Einfluss auf seine Musik haben musste, wird jedenfalls zu bedenken sein. Die Theologie unterscheidet den Glauben, der geglaubt wird, also den Glaubensinhalt, von jenem Glauben, mit dem geglaubt wird, also der Glaubensakt als persönliche Gottesbeziehung. Wir nennen dies Frömmigkeit. Ein guter Mozart-Kenner hat einmal formuliert, dieser Mensch sei eine unheilbar gottsüchtige Person gewesen. Ein Konflikt mit dem Bodenpersonal des lieben Gottes war für ihn nicht per se schon ein Konflikt mit dem lieben Gott. Und darin ist er ja vielleicht Menschen unserer Zeit durchaus ähnlich. Es ist ja nicht so, dass die Zeitgenossen kein Verhältnis mehr zu letzten Fragestellungen hätten. Sie suchen zumindest gelegentlich nach einer Überhöhung der nüchternen Alltagsverhältnisse, nach einem Überstieg über diese Gegenwart, die für viele unerträglich ist. Die Musik kann dies auch dort, wo die Sprache des Glaubens auf taube Ohren stößt und das Wort vom Kreuz ungehört verklingt. Wie oft kommen nach Hektik und Alltag, nach Anstrengung und Ärger, nach Spannung und Vergeblichkeit, nach Krise und Angst, Menschen in Kirchen, hören Klänge und Konzerte und spüren plötzlich, die Ohren zum Himmel sind offen und die religiöse Musikalität der Seele ist wieder befreit. Mozart hat in diesem Sinne der Religion und seinem Gott dienen wollen. Seine Krönungsmesse gibt ein überzeugendes Beispiel seiner Glaubenseinstellung. Lieber sich seine Sachen recht in Ordnung gebracht und einen ehrlichen Kerl gemacht, das wird Gott dann allzeit belohnen, schreibt Wolfgang 1782 an seinen Mon très cher Père, seinen Vater Leopold.
Wegen meinen Seelenheil seien Sie ohne Sorgen, mein bester Vater. Ich bin ein fälliger junger Mensch wie alle andere und kann zu meinem Trost wünschen, dass es alle so wenig wären wie ich. Sie glauben vielleicht Sachen von mir, die nicht also sind. Der Hauptfehler bei mir ist, dass ich nach dem Scheine nicht allzeit so handle, wie ich handeln sollte. Dass ich mich geprahlt hätte, ich esse alle Fasttage Fleisch, ist nicht wahr. Aber gesagt habe ich, dass ich mir nichts daraus mache und es für keine Sünde halte. Denn Fasten heißt bei mir, sich abbrechen. Weniger essen als sonst. Ich höre alle Sonn- und Feiertage meine Messe und wenn es sein kann, die Werktage auch. Das wissen Sie, mein Vater. Übrigens, seien Sie versichert, dass ich gewiss Religion habe, und sollte ich das Unglück haben, jemals, welches Gott verhüten wird, auf Seitenwege zu geraten, so spreche ich Sie, mein bester Vater, aller Schuld los, denn nur ich allein wäre der Schurke. Ihnen habe ich alles Gute sowohl für mein zeitliches als geistliches Wohl und Heil zu verdanken.
Der noch junge Mozart besitzt dazu so viel individuelle Glaubenserfahrung, dass neben die damals anerzogene Furcht vor dem strafenden Richtergott zunehmend ein existenzielles Vertrauen auf die verlässliche Barmherzigkeit Gottes tritt. Dem gibt er in seiner Musik, hier in der Vertonung des Kyriesatzes der Krönungsmesse, Ausdruck. Dieser Satz beginnt mit machtvoll majestätischen Akkordblöcken des Chores und des gesamten Orchesters. Macht Gottes, Ohnmacht des Menschen, im Erklingen eines einzigen Akkordes und im Bild der Dynamik von laut und leise.
Schuld und Verantwortung im Angesichte Gottes. Erst die zweite Anrufung löst die Starre der Akkorde in Melodie auf. Festes weicht auf, beginnt mild zu fließen. In dieser zweiten Anrufung, Christe Eleison, wird der Mensch gewordene Gottessohn in einer wundersamen Melodie angesungen. Vorgestellt vom Sopran und Tenor, ein Bild von Mutter und Sohn. Die Gebärende und der Geborene Maria und Jesus. Und wenn an einer Stelle im Ändern eines einzigen Tons ein Sonnenstrahl ins voranbesungene Dunkel fällt, Trauer in Freude sich wandelt, musikalisch gesprochen eine Wandlung von Moll zu Dur, dann leuchtet Erlösung auf, die Loslösung von Schuld. Christus nimmt unsere Schuld, unser Versagen auf sich, trägt sie zu seinem Vater, damit wir um Gottes Willen leben können. Schuld wird von mir genommen, von nun an stehe ich in der Schuld Gottes. Was danach kommt, steht in der Liebe Gottes. Denn nicht die Dunkelheit und nicht die Schattenseiten im Leben machen die Endgültigkeit des Menschen aus, sondern die Sonnenseite, das Licht, die leuchtende Ewigkeit.
Wir sagten schon zu Beginn über Mozarts Werk, Seine Kompositionen stehen zwischen Himmel und Erde, sind immer beides zugleich. Seine Musik ist Umarmung Gottes, die Erfahrung, du bist nahe, Gott. Sie verdrängt nicht, dass Gott ein Abgrund ist, den ich nicht ermessen kann. Sie vermittelt eine Ahnung von diesem Abgrund, nicht nur von seinem undurchdringlichen Geheimnis, sondern auch von seiner Schönheit, seiner Lebensfülle, seinem tiefen Frieden.
Ich sende euch den Geist des Friedens, ist das Vermächtnis Jesu an seine Gemeinde. Wolfgang Amadeus Mozart setzt dieser Verheißung eine bleibende Erinnerung. Im Agnus Dei seiner Krönungsmesse setzt er über den letzten Abschnitt, in dem die Friedensbitte Dona nobis pacem, gib uns deinen Frieden, erklingt, als Maßeinheit für das Tempo Allegro con spirito. Con spirito. Darin klingt das Wirken des Geistes auf, des Geistes, der den Esprit gibt, der die Sehnsucht nach Frieden wach hält, nämlich der Heilige Geist. Die Melodie zu den Worten schließt an den Anfang der Messkomposition an, an das Kyrie. Gott, dessen Allmacht das Kyrie besingt und der uns in seinem Sohn erlöst hat, er sendet uns den Geist des Friedens. Der Kreis schließt sich. Das ist wörtlich gemeint. Einerseits ist das Zeichen des Kreises, das Zeichen der Vollkommenheit, das der ungeteilten Dreifaltigkeit. Die alte Musik nutzte dieses Zeichen für den Dreiertakt. Mozarts Friedensbitte steht hier im Dreivierteltakt. Andererseits schließt Mozart in der Erinnerung an den Anfang musikalisch-kompositorisch den Zirkel. Von seiner Hand geführt sind wir eingetreten in den Ring des dreifaltigen Gottes. Wir sind umschlossen von seiner Macht, von der Kraft des majestätischen Vaters, von der ewigen Liebe seines Sohnes, vom Wehen des Heiligen Geistes, dem Geist des Friedens.
Oh,
Unsere Sendezeit geht ihrem Ende zu, liebe Zuhörer. Vielleicht fragen sich manche von Ihnen, ob die Themenvorgabe dieser Sendung von der Verherrlichung Gottes in der Musik eigentlich genügend zur Sprache kam. Implizit war das, denke ich, durchaus der Fall. Aber ich will den Schluss unserer Betrachtungen explizit im Blick auf das Gloria der Krönungsmesse darauf ausrichten. Im biblischen Engelsgesang zur Geburt Jesu, den der Gloria-Hymnus ja zitierend aufnimmt, ist mit dem Kommen Gottes in die Welt die Erde dem Himmel geöffnet. In diesen geöffneten Himmel hinein ruft die Liturgie im Hymnus des Gloria Gott zu: Laudamus te, wir loben dich. Eine Reihe weiterer lobpreisender Akklamationen schließen sich an, die eine sprachliche Steigerung darstellen sollen. Benedicimus te, wir preisen dich. Adoramus te, wir beten dich an. Glorificamus te, wir rühmen dich. Und wie beschreibt Mozart in seiner Krönungsmesse das Wort heilig? Im Gloria hören wir: Denn du allein bist heilig. Tu solus sanctus, tu solus altissimus. Im Sanctus seiner Messe schreibt er einen Dreivierteltakt vor, so als solle auch die Taktart die dreimalige Wiederholung des ersten Wortes bestärken. Heilig, heilig, heilig. Dem Unsagbaren will und kann die Musik Mozarts ihre Stimme verleihen, etwas zum Ausdruck bringen, für das es keine menschlichen Worte mehr geben kann. Hosanna in Excelsis, das bedeutet der Helfende, der Höchste, also eine Gottespreisung, die neben seiner Macht auch seine helfende Liebe in den Blick nimmt. Eine Huldigung an Gott, eine Huldigung an den, dem man zutraut, dass er helfen kann. Zum Schluss ein Votum für solche Musik in der Liturgie unserer Tage von einem amtierenden Kirchenmusiker an prominenter Stelle. Man hat die Kirchenmusik Praeludium Vitae Aeternae genannt, Vorspiel des ewigen Lebens. Wie richtig! Wenn den Zuhörern bei einer Mozartmesse der Himmel für einen Augenblick aufgeht, ist dies Rechtfertigung genug, sie weiter in der Liturgie zu pflegen. Der Glaube, den die Kirchenmusik Mozarts ausdrückt, ist auch Teil unseres Glaubens heute. Sie hilft uns mit ihren Tönen, das zu artikulieren, was wir fast nicht mehr sagen können. In Mozarts Musik können wir unser heutiges Ringen um die Botschaft vom Reiche Gottes wiederfinden. Thank you.
Wir danken Simon Dach herzlich für das Musikmagazin Mozart und die Verherrlichung Gottes in der Musik.